I want you to get together.
Amnesty on Air. Aktiv für die Menschenrechte.
Put your hands together one time.
Ihr hört Amnesty on Air, eine Sendung der Ortsgruppe von Amnesty International in Göttingen. Eine Sendung für und über Menschenrechte und gegen ihre Verletzungen. Wir sind Studierende der Universität Göttingen und engagieren uns bei Amnesty International in der Hochschulgruppe Göttingen. Mit unserer Arbeit setzen wir uns für den Schutz von Menschenrechten ein und wollen Aufmerksamkeit für Menschenrechtsverletzungen schaffen. Ich bin Sinja und neben mir sitzen Sophie und Eva.
Hallo.
Hallo.
Egal, welchen Tag wir betrachten, unabhängig davon, in welches Jahrzehnt wir schauen, immer und überall finden Verstöße gegen Menschenrechte statt. Sei es bei den Protesten in Belarus, dem militärischen Konflikt in Tigray, bei dem es laut Berichten zu Massaker an der Zivilbevölkerung gekommen sein soll, oder dem antisemitischen Anschlag in Hanau. Gleichzeitig werden weltweit MenschenrechtsaktivistInnen verfolgt, bedroht, verletzt und sogar getötet. Das zeigt uns, dass Menschenrechte weiterhin beschützt werden müssen und wir uns aktiv für die Einhaltung und Umsetzung engagieren müssen. In jedem Land werden Menschenrechte verletzt. Und gerade weil wir oftmals einen Blick ins Ausland werfen, wollen wir nun den Fokus auf Deutschland setzen. Denn auch hier sind wir nicht am Ziel angekommen. Begleitet uns nun also durch unseren Beitrag über die Menschenrechtssituation in Deutschland. Der Beitrag gliedert sich in drei Blöcke. Zunächst werden wir euch einen kleinen Überblick über das Thema geben. Dann stellen wir konkrete Fälle vor. Und im Anschluss erzählen wir euch etwas über die Bestrebungen der neuen Bundesregierung zu dem Thema Menschenrechte. Bevor wir richtig in das Thema einsteigen, sollten wir zunächst klären, was der Begriff Menschenrechte für uns bedeutet und welche Geschichte dahinter steckt.
Das ist vor allem bei diesem Thema sehr wichtig. Denn bestimmt haben wir alle eine grobe Ahnung davon, aber kaum eine Person ist sich dem tatsächlichen Ausmaß von Menschenrechtsverstößen bewusst. Der Grundstein für den international anerkannten Menschenrechtsschutz legten die Vereinten Nationen mit der Verkündung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte im Jahr 1948. Die Erklärung umfasst 30 Artikel und wird ständig angepasst, um einen größtmöglichen Schutz aller Menschen zu gewährleisten. Der Schutz aller Menschen bedeutet, dass Menschenrechte allen zustehen, unabhängig von Zeitpunkt und Ort und unabhängig von vermeintlichen Unterschieden, wie etwa rassistischer Zuschreibungen, Geschlecht oder Vermögen. Denn alle Menschen besitzen die gleiche Menschenwürde und sind gleichberechtigt.
Was umfasst denn alles den Bereich der Menschenrechte?
Beispiele für Menschenrechte sind das Recht auf Leben, das Verbot der Folter, die Religions-, Versammlungs- und Meinungsfreiheit oder die Gleichheit vor dem Gesetz. Zusätzlich gibt es wirtschaftliche, soziale und kulturelle Menschenrechte, wie etwa das Recht auf Arbeit, Gesundheit oder Bildung. Seit 74 Jahren entwickeln sich die Menschenrechte in einem dynamischen Prozess weiter. Beispielsweise wurde erst 2010 das Recht auf Wasser als Menschenrecht anerkannt.
Und wer kontrolliert, dass die Menschenrechte auch eingehalten werden?
Das ist eine gute Frage. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte ist rechtlich nicht bindend. Stattdessen sprechen die Vereinten Nationen lediglich Empfehlungen aus und rügen Staaten bei Verletzungen der Menschenrechte. Dabei kann die Menschenrechtsverletzung vom Staat ausgehen. Aber auch einzelne Personen oder sogar Unternehmen können für Verstöße verantwortlich sein. Innerhalb der UN gibt es den Menschenrechtsrat, der die Förderung und den Schutz der Menschenrechte betreut. Zudem gibt es noch weitere Institutionen innerhalb der UN, wie Vertragsorgane, die die Umsetzung von Menschenrechtsverträgen überwachen und sich auch um die Etablierung der Menschenrechte innerhalb des UN-Entwicklungsbereichs kümmern.
Genau. Außerdem sind die Regierungen der UN-Mitgliedstaaten für die Durchsetzung der Menschenrechte und die Ahndung von Verstößen verantwortlich. Sie müssen die Vereinten Nationen regelmäßig über die Situation in ihrem Land in Form eines Berichts informieren. Außerdem stützen sich die Vereinten Nationen in ihrer Bewertung auf Stellungnahmen von Institutionen und der Zivilgesellschaft.
Und in Deutschland sind die Menschenrechte im Grundgesetz verankert. Grundsätzlich obliegt der Schutz dieser zunächst den Gerichten. Zwar gibt es seit 1998 den Posten der Beauftragten der Bundesregierung für Menschenrechtspolitik, diese ist jedoch nur im Bereich der auswärtigen Beziehungen zuständig.
Vielen Dank für den kurzen Überblick über dieses komplexe Thema. Sicherlich könntet ihr noch viel mehr darüber erzählen. Ich schlage aber erstmal eine kleine Verschnaufspause vor und wir hören uns gleich nach dem Lied wieder. Dann wird es etwas konkreter und wir besprechen mit euch ein paar Themen, die uns besonders wichtig erscheinen.
Love is but a song we sing, fears that we will die. You can make the mountains ring, or make the angels cry. Though the bird is on the wing, and you may not know why. Smile on your brother, everybody get together. Try to love one another right now. Some may come and some may go, he will surely pay his. When the one that left us, yeah, turns for us at last, we are but a moment's sunlight fading in the grass. Come on, people now, smile on your brother, everybody get together, try to love one another. Together, try to love one another right now.
Amnesty on Air mit unserem Beitrag über die Menschenrechtssituation in Deutschland. Ich möchte den nächsten Abschnitt unseres Beitrags mit einem Zitat beginnen. Wo beginnen Menschenrechte? In kleinen Orten, ganz in der Nähe, so nah und so klein, dass sie auf keiner Weltkarte zu sehen sind. Die Nachbarschaft, in der wir leben, die Schule oder Hochschule, die wir besuchen, die Fabrik, der Bauernhof oder das Büro, wo wir arbeiten. Solange diese Rechte dort keine Geltung haben, sind sie auch woanders nicht von Bedeutung. Dies ist ein Zitat von Eleanor Roosevelt, die erste Vorsitzende der UN-Menschenrechtskommission und Mitverfasserin der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Wir haben uns vor der Pause einen kleinen Überblick verschafft, was Menschenrechte sind und wie sie geschützt werden können. Auch wissen wir, dass selbst in Deutschland gegen Menschenrechte verstoßen wird und der Nachbesserungsbedarf groß ist. Nun wollen wir uns einige Beispiele solcher Verstöße genauer ansehen und mit euch konkrete Fälle besprechen. Sophie, kannst du uns ein Beispiel nennen, in dem es derzeit auch in Deutschland zu Menschenrechtsverletzungen kommt?
Sicherlich. Beispielsweise sehen wir einen Anstieg grober Verstöße in Deutschland, wenn wir uns genauer mit dem Rechtsextremismus auseinandersetzen.
Kannst du uns erklären, was unter Rechtsextremismus genau verstanden wird?
Der Begriff ist ziemlich unscharf, da Rechtsextremismus kein eindeutiges Phänomen beschreibt. Laut Verfassungsschutz ist Rechtsextremismus oft verschränkt mit Nationalismus, Rassismus oder Antisemitismus. Es ist aber auch wichtig zu erkennen, dass zum Beispiel Rassismus oder Antisemitismus auch in der gesellschaftlichen Mitte, also unabhängig von Rechtsextremismus, auftreten. Oft ist auch der Übergang von rechtsextremen zu rechten Positionen fließend. Es gibt unterschiedliche Gruppierungen, wie rechtsextremistische Parteien, Neonazis oder die sogenannte Neue Rechte. Sie haben gemeinsam, dass ihre Überzeugungen dem Grundgesetz widersprechen. RechtsextremistInnen teilen zum Beispiel Menschen in ethnische, nationale oder religiöse Gruppen mit vermeintlich unterschiedlichem Wert ein. Häufig verharmlosen oder verherrlichen RechtsextremistInnen den Nationalsozialismus. Dies ist oft verbunden mit einem autoritären Staatsverständnis und der Ablehnung demokratischer Gewaltenteilung.
Wie sieht denn die aktuelle Lage aus? Gibt es Statistiken zu Rechtsextremismus in Deutschland?
Generell ist es schwierig, Daten zum tatsächlichen Ausmaß von Rechtsextremismus zu nennen. In Kriminalstatistiken werden zum Beispiel nur erfasste Straftaten gezählt. Die Dunkelziffer liegt daher oft deutlich höher. Der Verfassungsschutz zählt für 2020 in Deutschland 33.300 rechtsextreme Personen. Über ein Drittel davon werden als gewaltbereit eingestuft. 2020 wurden über 22.000 rechtsextremistische Straftaten erfasst. Ein Anstieg von über 5% im Vergleich zu 2019. Rechtsextrem beeinflusste Demonstrationen haben 2020 sogar um 25% zugenommen, auch wenn sich die Zahl der Teilnehmenden verringert hat.
Laut BKA, also dem Bundeskriminalamt, gab es von 1990 bis 2020 in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 109 Todesopfer durch rechtsextremistische Handlungen. Die Amadeo-Antonio-Stiftung zählt zum Beispiel jedoch mindestens 213 getötete Personen. Das liegt an den anderen Bewertungskriterien staatlicher Behörden, welche immer wieder von NGOs kritisiert werden. Zudem dient das Internet als Echokammer zur Verbreitung von rechten und rechtsextremen Inhalten. Das BKA schreibt von einer, Zitat, hohen Bedeutung für Propaganda, Radikalisierungsprozesse, Rekrutierung und Mobilisierung. Außerdem wird eine zunehmende Verlagerung auf geschlossene, anonyme und weniger kontrollierte Plattformen beobachtet.
Jetzt haben wir also ein grobes Verständnis davon, was Rechtsextremismus ist und wo er in Deutschland auftritt. Wie ist denn der Bezug zu den Menschenrechten?
Rechtsextremismus spricht Menschen ihre Freiheit und Gleichheit ab, die in Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte festgeschrieben ist. Je nach Fall können weitere Artikel angegriffen sein. Zum Beispiel widersprechen Rassismus, Antisemitismus oder Sexismus dem Diskriminierungsverbot nach Artikel 2. Rechtsextremistische Straf- und Gewalttaten beschneiden oft das Recht auf Leben und Freiheit nach Artikel 3.
Wie wir erfahren haben, sind in Deutschland die Menschenrechte im Grundgesetz verankert. Rechtsextreme Handlungen, die die Menschenrechte verletzen, stellen also auch einen Verstoß gegen das Grundgesetz dar, oder?
Genau, und da sind wir bei einem zentralen Element rechtsextremer Ideologien. Sie zielen auf die Abschaffung rechtsstaatlicher Prinzipien ab, welche auch die Wahrung der Menschenrechte garantieren.
Wir müssen also Rechtsextremismus als Bedrohung für die Menschenrechte in Deutschland verstehen. Wie konkret sieht Rechtsextremismus in Deutschland aus?
Wie wir vorhin gehört haben, zeigt sich Rechtsextremismus in vielen verschiedenen Formen. Ein bekanntes Beispiel ist der nationalsozialistische Untergrund, der bis 2011 10 Menschen tötete und zahlreiche Überfälle verübte. Sicherheitsbehörden haben lange in die falsche Richtung ermittelt, auch gegen Angehörige der Opfer.
Stimmt, zu dem Thema gibt es auch schon ein Interview aus der letzten Sendung von Amnesty on Air. Das verlinken wir auf unserer Website. Gibt es noch andere Beispiele?
Ja, leider. Am 9. Oktober 2019 wurde in Halle ein rechtsextrem motivierter Anschlag auf eine Synagoge verübt. Am 19. Februar 2020 wurden in Hanau 9 migrantisierte Menschen getötet. Andere Formen sind Gewalt gegen PolitikerInnen wie der Mord an Walter Lübcke 2019 oder sogenannte Listen mit persönlichen Daten von Personen und Organisationen.
Wie sieht es denn mit der Bekämpfung von Rechtsextremismus durch den Staat aus?
Ein Teil des Problems sind auch rechte und rechtsextreme Aktivitäten durch manche Angehörige von Polizei, Bundeswehr und Sicherheitsbehörden. Amnesty fordert seit langem eine unabhängige Untersuchungskommission sowie umfassende Schulungen innerhalb der Polizei zu Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus, um zum Beispiel Racial Profiling zu verhindern. Es braucht starke Sicherheitsbehörden, die ihren rechtsstaatlichen und menschenrechtlichen Pflichten nachkommen. Hier ist auch die neue Bundesregierung in der Pflicht.
Danke für diesen Überblick. Auch wenn wir das Thema Rechtsextremismus nicht abschließend besprochen haben, wollen wir unseren Blick jetzt auf ein zweites Thema lenken. Die Rechte der LGBTIQ+-Personen in Deutschland. Der Begriff steht für Menschen, deren sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität nicht der gesellschaftlichen Norm entspricht, zum Beispiel Homosexuelle, Trans- oder Interpersonen. Wie sieht die Situation für LGBTIQ+-Personen in Deutschland aktuell aus?
Das ist gar nicht so einfach zu sagen, da die Bezeichnung eine sehr diverse Gruppe umfasst. Außerdem sind die Rechte von LGBTIQ+-Personen nur selten explizit in internationalen Menschenrechtsverträgen erwähnt. Generell ist auch in diesem Bereich in Deutschland noch einiges zu tun. Transpersonen erleben zum Beispiel vielfältige Stigmatisierung, wenn sie Personenstandsdaten angleichen wollen. Bei Intersäuglingen und Kindern werden häufig irreversible, aber nicht notwendige medizinische Eingriffe vorgenommen, bevor sie überhaupt in der Lage sind, selbst Entscheidungen zu treffen.
Das Bundesministerium für Familie, SeniorInnen, Frauen und Jugend hat 2017 ein Gutachten zur Anerkennung und zum Schutz von geschlechtlicher Vielfalt im deutschen Recht veröffentlicht. Welche Erkenntnisse wurden in dem Gutachten festgehalten?
In den Ergebnissen wurde von Befragten unter anderem eine Ersetzung des sogenannten transsexuellen Gesetzes, kurz TSG, durch eine formlose Selbsterklärung über das eigene Geschlecht gefordert. Das TSG fordert diverse gerichtliche, psychiatrische und andere Beurteilungen, bis eine Transperson ihr Geschlecht und ihren Namen rechtlich angleichen lassen kann. Die Verfahren sind für Betroffene häufig entwürdigend. Es wurde jedoch ein deutlicher Widerstand gegen eine Änderung beim medizinischen Personal und Standesbeamten festgestellt. Die Befragten forderten auch ein Verbot von nicht medizinisch notwendigen Maßnahmen bei Interkindern. Über die rechtlichen Änderungen hinaus wurde verstärkte pädagogische Aufklärung in Schulen und eine Ausweitung von Peer-Beratung gefordert. In der Studie wurde zudem festgestellt, dass eine genaue Information des Personals in Kliniken notwendig ist.
Wie sieht denn die Situation heute aus? Hat sich seit dem Bericht von 2017 schon etwas verändert?
Genauso wie die für das Gutachten befragten Personen fordert Amnesty eine Abschaffung des TSG. Stattdessen soll ein Recht auf Selbstbestimmung eingeführt werden. Das plant auch die neue Bundesregierung. Umgesetzt wurden die Änderungen aber noch nicht. Auch im Gesundheitsbereich werden Transpersonen weiter stigmatisiert. Hier fordert Amnesty zum Beispiel sachkundige medizinische Angebote. Daneben fordert Amnesty adäquate Maßnahmen gegen Diskriminierung in staatlichen Institutionen sowie bei der Verfolgung von Straftaten gegen Transpersonen und im alltäglichen Leben.
Außerdem wurde Ende 2020 ein Gesetzesentwurf vorgelegt, um Intersäuglinge und Kinder vor medizinischen Eingriffen zu schützen. Allerdings waren keine Entschädigungen im Nachhinein vorgesehen und auch sonst keine Maßnahmen gegen die Pathologisierung von Interkörpern. Amnesty betont daher die Notwendigkeit von Schadensersatz und psychologischer Begleitung. Außerdem fordert Amnesty, dass Interpersonen im Gesundheitsbereich informierte und selbstbestimmte Entscheidungen treffen können.
Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass der Begriff LGBTIQ+ zahlreiche unterschiedliche Gruppen umfasst. Bisher haben wir uns vor allem mit Trans- und Interpersonen beschäftigt. Wie sieht es denn in anderen Bereichen aus?
LGBTIQ+-Personen sind in Deutschland strukturell benachteiligt. Das Deutsche Institut für Menschenrechte stellt fest, dass Diskriminierung in der Öffentlichkeit und in der Freizeit, am Arbeitsplatz oder bei der Wohnungssuche stattfindet. Beispielsweise sind ablehnende Einstellungen gegenüber gleichgeschlechtlichen Paaren immer noch weit verbreitet.
Zudem wurden sogenannte Konversionsbehandlungen erst 2020 per Gesetz verboten. Diese zielen darauf ab, die sexuelle Orientierung zum Beispiel einer homosexuellen Person zu verändern oder zu unterdrücken. Kritisiert wird, dass das Verbot nur für Minderjährige gilt und die Strafen für Eltern, die solche Eingriffe durchführen lassen, zu gering ausfallen.
Besonders vulnerabel sind Personen, die von Mehrfachdiskriminierung betroffen sind. Beispielsweise erleben queere Geflüchtete sowohl Rassismus als auch Queerfeindlichkeit. Dazu kommt, dass das Asylverfahren heteronormativ strukturiert ist. Das heißt, dass zum Beispiel davon ausgegangen wird, dass Asylsuchende heterosexuell und cisgeschlechtlich sind. Cis bedeutet, dass eine Person sich mit dem Geschlecht identifiziert, das ihr bei der Geburt zugewiesen wurde. Daher gibt es kaum spezifische Unterstützungsangebote. Zudem wird die Situation von LGBTIQ+-Personen in den Herkunftsregionen verharmlost. Das hat direkte Auswirkungen darauf, ob ihnen Asyl gewährt wird.
Wir haben uns zwei Beispiele angeschaut, die sich vorrangig innerhalb deutscher Grenzen abspielen. Oft ist es aber gar nicht so einfach, ein Land im Vakuum zu betrachten. Menschenrechte enden nicht an nationalen Grenzen und auch Menschenrechtsverletzungen nicht. Politische, soziale und wirtschaftliche Beziehungen finden häufig in internationalen Kontexten statt. Daher wollen wir auch die Auswirkungen beleuchten, die das Handeln deutscher AkteurInnen am Ausland hat. Wir sehen uns das Ganze am Beispiel von Menschenrechtsverletzungen deutscher Unternehmen im Ausland mal genauer an. Wie ist hier die aktuelle Situation?
Im Amnesty Report für das Jahr 2020 wird beschrieben, dass deutsche Unternehmen ihren menschenrechtlichen Verpflichtungen oft nicht oder nur unzureichend nachkommen. Die Bundesregierung hatte dazu von 2019 bis 2020 ein sogenanntes Monitoring durchgeführt. Dabei wurde untersucht, inwieweit deutsche Unternehmen Menschenrechte schützen.
Die Regierung erkennt also an, dass deutsche Unternehmen auch im Ausland die Menschenrechte achten und schützen müssen. Wir sprechen später über zwei Beispiele, um das zu verdeutlichen. Eva, kannst du mir zuerst einmal erklären, was die menschenrechtlichen Verpflichtungen der Unternehmen sind und werden sie bei der Umsetzung unterstützt?
Das Auswärtige Amt hat im August 2020 den Bericht zum Monitoring veröffentlicht. Darin werden 5 Kernelemente der Sorgfaltspflicht genannt. Erstens eine öffentliche Grundsatzerklärung zur Achtung der Menschenrechte. Zweitens eine Analyse tatsächlicher und potenzieller menschenrechtlicher Risiken. Drittens entsprechende Gegenmaßnahmen und Kontrollen der Wirksamkeit dieser Maßnahmen. Viertens eine Berichterstattung und fünftens eine Beteiligung an einem Beschwerdemechanismus. Die Unternehmen können sich bei inhaltlichen Fragen an einen kostenlosen Helpdesk der Bundesregierung wenden. Außerdem werden regelmäßig Schulungen zur Umsetzung der menschenrechtlichen Sorgfalt durchgeführt.
Die Anforderung scheint mir ziemlich niedrig und recht unkonkret. Wie waren denn die Ergebnisse des Monitorings?
Die sahen leider schlecht aus. Nur 13-17% der betrachteten Unternehmen erfüllten 2020 die Anforderungen. 10-12% der Unternehmen befinden sich, laut Bericht, immerhin auf einem guten Weg, haben also Defizite, aber auch schon gute Praktiken. Insgesamt erfüllte also nur ungefähr 1/4, zumindest teilweise, die Anforderungen. Die Bundesregierung hatte sich selbst einen Zielwert von mindestens 50% gesetzt. Dieser wurde somit sehr eindeutig verfehlt.
Welche Konsequenzen haben die Ergebnisse des Monitoring-Verfahrens?
Deutschland hat 2016 den Nationalen Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte verabschiedet. Der sieht vor, dass die Bundesregierung sich für gesetzliche Maßnahmen auf Bundes- und EU-Ebene einsetzt, wenn weniger als die Hälfte der großen deutschen Unternehmen ihre Sorgfaltspflichten zufriedenstellend erfüllen.
Und wie schätzen denn Menschenrechtsorganisationen die Lage ein?
Neben Amnesty kritisieren auch andere Menschenrechtsorganisationen die aktuelle Lage. Oxfam veröffentlicht auf ihrer Website zum Beispiel eine ziemlich lange Liste mit Menschenrechtsverletzungen großer deutscher Unternehmen im Ausland. Amnesty fordert daher, gemeinsam mit vielen anderen Organisationen, die Achtung der Menschenrechte durch deutsche Unternehmen, egal ob im Inland oder im Ausland.
Wie angekündigt, wollen wir uns jetzt zwei Fälle von Menschenrechtsverletzungen durch Unternehmen ansehen. Wie sieht es denn zum Beispiel im Bereich der Batterieherstellung aus? Die wird ja schon länger kritisiert, besonders seit der zunehmenden Entwicklung von Elektroautos.
Das stimmt. In der Herstellung von wiederaufladbaren Batterien treten zahlreiche menschenrechtliche Risiken auf. Diese werden von Unternehmen wie zum Beispiel AutoherstellerInnen nicht ausreichend beachtet. In der Automobilindustrie kommen Batterien unter anderem bei klimaschonenderen Elektroautos zum Einsatz. Amnesty sieht die Unternehmen deswegen in der Verantwortung, Klimaschutz menschenrechtskonform zu betreiben. Dazu gehört, möglichst schnell entsprechende Prinzipien festzulegen und diese einzuhalten. 2021 hat Amnesty daher Grundsätze zur Einhaltung von Menschenrechten und Umweltstandards in der Batterieherstellung vorgelegt.
Ein anderer Fall, der ebenfalls in der Kritik steht, sind die Rüstungsexporte deutscher Unternehmen ins Ausland. Wie sieht es aktuell hier aus?
Laut dem Friedensforschungsinstitut SIPRI stammen über 5% der weltweit exportierten Großwaffen aus deutschen Betrieben. 2021 hat die Bundesregierung Rüstungsexporte für über 9 Milliarden Euro genehmigt, so viel wie noch nie zuvor. Über die Hälfte genehmigte die alte Regierung in ihren letzten 9 Tagen im Amt. Da war sie nur noch geschäftsführend tätig, sollte also eigentlich keine weitreichenden politischen Entscheidungen mehr treffen. 2021 ging auch etwa die Hälfte der Rüstungsexporte nach Ägypten. Das Land wird wegen Menschenrechtsverletzungen und der Beteiligung an den Konflikten in Libyen und Jemen kritisiert. Nach dem internationalen Waffenhandelsvertrag sind Rüstungsexporte verboten, die zu Verletzungen der Menschenrechte und des humanitären Völkerrechts beitragen können. Der Vertrag wird jedoch nur langsam und unzureichend umgesetzt. Daher fordert Amnesty ein einheitliches Rüstungsexportgesetz in Deutschland. Zudem wird kritisiert, dass kein Exportstopp für Rüstungsgüter an Staaten verhängt wurde, die am Jemenkrieg beteiligt sind. Dort finden Menschenrechtsverletzungen auch durch Waffen mit deutschen Bestandteilen statt.
Vielen Dank für diesen Einblick. Es ist enttäuschend und erschreckend zu hören, wie viel Leid und Schmerz durch Menschenrechtsverstöße ausgelöst werden. Und gleichzeitig stimmt es mich positiv, wie viel Engagement und Änderungsbereitschaft gezeigt wird, um den Status quo zu verbessern. Sei es durch NGOs oder den Staat. Und was genau der Staat unternimmt oder besser gesagt vorhat zu unternehmen, besprechen wir nach dem Lied.
Come gather around people wherever you roam and admit that the waters around you have grown and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a-changing. Some writers and critics who prophesize with your pen and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win. For the times they are a-changing. From senators, congressmen, please heed the call.
Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times they are a-changing. It is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times they are a-changing.
Ihr hört Amnesty on Air, heute zu der Menschenrechtssituation in Deutschland. Vor der Pause sprachen wir über Menschenrechtsverletzungen in Deutschland, insbesondere über Rechtsextremismus, über die LGBTQI+-Rechte, aber auch über Probleme, die über die Grenzen Deutschlands hinausgehen, wie die Unternehmensverantwortung. Um solche Probleme anzugehen, wird natürlich oft die Regierung zur Verantwortung gezogen. Sie soll idealerweise die Grund- und Menschenrechte aller gewährleisten und schützen. Seit Dezember letzten Jahres ist unsere neue Bundesregierung im Amt. Das nehmen wir uns zum Anlass, um uns anzusehen, wie die Regierenden sich für die Menschenrechte einsetzen wollen. Und genau dazu hat sich Amnesty International bereits vor Regierungsbildung Gedanken gemacht.
Genau. Schon im Juli 2021 hat Amnesty einen Forderungskatalog an die Regierung veröffentlicht, in dem dargelegt wird, was in Deutschland getan werden muss, um Menschenrechte zu schützen. Amnesty ist der Meinung, dass Menschenrechte zum grundlegenden Auftrag jeder Bundesregierung gehören müssen. Daher sollte eine Menschenrechtsstrategie formuliert werden, die für alle Ressorts verbindlich ist. Konkret geht es im Forderungskatalog dann auch um Menschenrechte in Bezug auf den Klimawandel, Migration, künstliche Intelligenz und ganz aktuell in der Pandemiebekämpfung.
Spannend. Wie äußert sich Amnesty denn zu dem beschlossenen Koalitionsvertrag? Wie viele Forderungen wurden erfüllt?
So allgemein ist das schwer zu sagen. Aber Amnesty hat einen ausführlichen Bericht veröffentlicht, in dem sie den Koalitionsvertrag nach bestimmten Bereichen der Innen- und Außenpolitik bewerten.
Genau. Konkret gesagt geht es außenpolitisch um den Bereich Klimakrise und Menschenrechte sowie Wirtschaft und Menschenrechte. Eine wichtige menschenrechtliche Rolle spielen da natürlich auch Rüstungsexporte und das Verbot autonomer Waffensysteme. Und ganz aktuell geht es auch um die Impfgerechtigkeit in der Pandemie. Innenpolitisch sind Themen wie Flucht und Migration, aber auch die innere Sicherheit wichtig. Letztlich geht es aber auch um Themen wie Überwachung und das Recht auf Privatsphäre und um reproduktive Rechte und LGBTIQ+-Rechte. Die vollständige Stellungnahme von Amnesty zum Koalitionsvertrag und was in den genannten Bereichen gut und schlecht läuft, findet ihr auch auf unserer Website.
Jetzt haben wir ja vorhin schon über das Thema Rechtsextremismus, aber auch über Rassismus innerhalb der Polizei geredet. Was sagt der Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung dazu?
Beim Thema innere Sicherheit will die Bundesregierung den Schutz vor rassistischer und rechtsextremistischer Gewalt erhöhen. Das soll unter anderem durch Antidiskriminierungsschulungen bei der Bundespolizei erreicht werden. Positiv ist auch, dass der Posten einer bzw. eines unabhängigen Polizeibeauftragten geschaffen werden soll. Und die Bundesregierung spricht sich im Koalitionsvertrag für eine Einführung der Kennzeichnungspflicht aus.
Eine Reform der Polizei war auch eine Forderung Amnestys im Vorfeld. Weitere Forderungen bezogen sich auf die LGBTIQ+-Rechte. Wie sieht es denn damit aus?
Die Bundesregierung plant im Koalitionsvertrag die Abschaffung des TSG, das wir vorhin erwähnt haben, und möchte es durch ein Selbstbestimmungsrecht ersetzen. Das ist ein großer und wichtiger Schritt zur Selbstbestimmung vieler Menschen.
Und darüber hinaus merkt Amnesty auch positiv an, dass die Bundesregierung Nachbesserungen ankündigt beim Gesetz zum Schutz von Interkindern. Außerdem soll es auch einen Entschädigungsfonds für Trans- und Interpersonen geben, da eben viele durch die bisherige Gesetzgebung von Körperverletzungen und Zwangsentscheidungen betroffen waren.
Das klingt doch alles nach recht positiven Vorhaben, oder?
Ja, das stimmt. Jedoch bemängelt Amnesty, dass seitens der Bundesregierung eine klare Inklusionsstrategie von LGBTIQ+-Personen in der Außen- und Entwicklungspolitik fehlt. Es gibt zwar eine geplante Stärkung der Rechte von marginalisierten Gruppen in der Entwicklungszusammenarbeit, aber da ist noch viel Luft nach oben.
Wir hatten vorhin auch schon Menschenrechtsverletzungen deutscher Unternehmen im Ausland thematisiert. Wie ist denn der Koalitionsvertrag hinsichtlich dem Bereich Wirtschaft zu bewerten?
Allgemein fordert Amnesty, dass sich die Bundesregierung für die menschenrechtliche Sorgfaltspflicht auch auf EU-Ebene einsetzt. Und diese Sorgfaltspflicht muss die gesamte Wertschöpfungskette umfassen. Das sind ja nämlich keine Probleme, die vor Grenzen Halt machen. Darüber hinaus muss dann auch die zivilrechtliche Haftung ausgebaut werden, damit eben genau solche Menschenrechtsverletzungen im Ausland besser geahndet werden können. Und dann gibt es ja noch das Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz, was auf den UN-Leitprinzipien zu Wirtschaft und Menschenrechten basiert. Dieses Gesetz muss laut Amnesty nun auch umgesetzt und vor allem nachgebessert werden. Das erkennt der Koalitionsvertrag aber tatsächlich auch an. Positiv am Koalitionsvertrag ist auch, dass Menschenrechte als Prüfungskriterium für Freihandelsabkommen genommen werden sollen.
Das hört sich doch alles recht gut an. Wir hatten eingangs auch schon die Rüstungsexporte angesprochen, die immer wieder kritisiert werden. Wie macht sich der Koalitionsvertrag da?
Da ist auch positiv anzumerken, dass im Koalitionsvertrag ein Rüstungsexportkontrollgesetz geplant ist. Das heißt auch, dass die Menschenrechte als Kriterium für Exportenkontrolle angesehen werden. Da wäre dann das Ziel, auch auf europäischer Ebene eine Verordnung zu haben, die den Rüstungsexport regelt, aber auch auf nationaler Ebene noch strengere Regeln zulässt. Die neue Bundesregierung verspricht auch, sich aktiv für ein Verbot tödlicher, autonomer Waffensysteme einzusetzen.
Allgemein ist der jetzige Koalitionsvertrag im Bereich der Außenpolitik eine Verbesserung gegenüber den Vorgängerregierungen, zumindest in der Formulierung. Die neue Bundesregierung sieht Menschenrechte als, Zitat, unverzichtbaren Teil einer erfolgreichen und glaubwürdigen Außenpolitik, Zitat Ende. Das wird für alle Beziehungen auf europäischer und internationaler Ebene gesehen und soll auch ressortübergreifend umgesetzt werden.
Da lässt sich allgemein der Eindruck gewinnen, dass schon viel Potenzial im Koalitionsvertrag steckt. Jetzt liegt es an der Bundesregierung, diese Vorsätze auch umzusetzen. Wir als Bürgerinnen und Bürger können in den nächsten 4 Jahren darauf achten, wie sich die Bundesregierung für Menschenrechte einsetzt. Gleichzeitig können wir uns durch Wahlen oder unser persönliches Engagement für Menschenrechte stark machen. Mit diesen Worten verabschieden wir uns von unseren zuhörenden Personen. Alle genannten Quellen und Studien könnt ihr im Anschluss an die Ausstrahlung auf unserer Website unter www.amnesty-uni-göttingen.de nachlesen. Ihr findet unsere Hochschulgruppe in den sozialen Medien wie Instagram oder Facebook. Ihr erreicht uns aber auch über unsere Website. Hier nochmal: www.amnesty-uni-göttingen.de. Das war unsere Sendung zu der Menschenrechtssituation in Deutschland. Bis zum nächsten Mal bei Amnesty on Air, aktiv für die Menschenrechte. I want you to get
together. Amnesty on Air, aktiv für die Menschenrechte. Put your hand.